Ja, ich sag mal guten Morgen. Ich fange schon mal an, weil ich ja noch ein paar technische Vorbemerkungen habe. Also ich muss mich zunächst mal entschuldigen für die Unterbrechung letzte Woche. Das war höhere gewaltartig, Sie haben es gemerkt. Danke für Ihre Geduld, dass Sie im Nachhinein dann mit diesem Vorlesungsschnipsel da jetzt vorlieb genommen haben. Wir haben jetzt im Ganzen natürlich ein sich aufbauendes Zeitproblem. Wir haben jetzt zum einen in der vergangenen Woche im Grunde eine Sitzung verpasst. Also ich werde da heute versuchen, ein Stück weit anzuknüpfen. Aber habe mir überlegt, dass ich sozusagen im Rhythmus bleiben will. Das heißt, heute nochmal eine Verbindung zum letzten Mal herstelle, aber heute in Ruhe das vortrage, was ich für letztes Mal vorgehabt hatte. Und wir haben außerdem, das hatte ich ja zu Anfang schon angekündigt, also wir haben in der nächsten Woche eine ganz normale Vorlesung. In der Woche drauf, das ist dieser 12.12. Mit einer Senatssitzung, wo ich schon angekündigt hatte, dass die leider ausfallen muss, dann die Vorlesung an diesem Mittwoch. Jetzt kommt katastrophisch noch dazu, in der Woche danach, am 19.12. tagt hier an der Universität der Hochschulrat. Das ist unser Aufsichtsrat gewissermaßen. Und es hat sich jetzt herausgestellt, dass ich da unbedingt dabei sein muss. Das wäre also der nächste Mittwoch, der abhanden kommt, und damit zerschießt uns diese Termine, die Vorlesung. Das ist ziemlich ärgerlich. Ich habe daher jetzt einen Vorschlag, den können wir ja noch in Ruhe sinken lassen. Wir können nächste Woche auch nochmal drüber reden. Meine Frage wäre, ob wir am Freitag, den 21., das ist quasi zwei Tage nach dem 19., die Vorlesung nachholen könnten. Also dass wir sie einfach verschieben, zwei Tage. Ich muss da nochmal gucken mit einem Hörsaal. Also dieser Hörsaal wäre um 11.40 Uhr frei, am Freitag, den 21. Noch schöner wäre natürlich eigentlich, wenn wir den 9.50 Uhr Termin kriegten. Da hat die Kollegin Knott eine Vorlesung. Ich habe jetzt mit ihr noch keinen Kontakt aufgenommen. Vielleicht, es ist ja der letzte Tag vor Weihnachten, vor der Weihnachtspause, vielleicht findet die ja nicht statt, die Vorlesung oder so. Also dann würde ich vorrutschen auf 9.50 Uhr. Das würde ich nochmal bekannt machen nächste Woche. Aber die Grundsatzfrage wäre erstmal: Wäre das eine Möglichkeit, dass wir statt des 19. einfach auf den Freitagvormittag gehen und da die Vorlesung machen? Für wen wäre das ein unüberwindlich schwieriges Problem? Eins, zwei, oder es sind erfreulich wenige? Drei? Wäre es für dich machbar? Okay. Also dann verfolge ich das weiter und kläre bis nächste Woche, ob wir den Hörsaal möglicherweise in dem frühen Fenster kriegen. Was auch noch frei wäre als Zeitfenster, wäre 8 Uhr. Ich sehe schon, nicht so beliebt die Lösung. Okay, dann frage ich mal an, es könnte ja sein, dass die politikwissenschaftliche Vorlesung gar nicht stattfindet an dem Freitag, dann hätten wir gar kein Problem. Und sonst müssten wir mal sehen, dass wir das dann mit der Aufnahmefrage und so weiter mit dem 11.40 Uhr Termin hinkriegen. Dann notieren Sie sich das aber schon mal. Dann haben wir das quasi jetzt beschlossen. Also die Tatsache, dass am 21. Vorlesung ist. Die Details kläre ich noch bis nächste Woche. Das ist schön, weil wir auf die Weise mit dem Plan irgendwie eine gute Chance haben, doch durchzukommen bis zum Ende des Semesters. Ja, wie gesagt, ich werde heute den Faden vom letzten Mal nochmal aufnehmen, werde jetzt nicht alles nochmal wiederholen, was ich am letzten Mal schon gesagt habe, sondern das nochmal kondensieren und anknüpfen. Das hat vielleicht den Effekt, dass wir heute 10 Minuten weniger Zeit brauchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht rede ich auch zu viel dazwischen. Aber es könnte sein, dass wir Zeit haben für ein paar Fragen. Also wenn Sie Lust haben, entweder auch schon bezogen auf den vergangenen Stoff oder was sich heute so an Fragen herausstellt, dann bewahren Sie sich vielleicht so ruhig mal schon so nebenher eine Frage auf. Vielleicht gibt es Zeit, dass wir noch ein bisschen diskutieren können. In der Wiederholung hatte ich letzte Woche, also als ich letzte Woche wiederholt habe, was vorletzte Woche dran war, noch einmal auf den politischen Charakter der Todestheorie des Sokrates hingewiesen. Rücken wir nämlich die Apologie und die Diskussion über die Möglichkeit der Flucht vor dem Tod im Kriton in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und weniger die Unsterblichkeitsdebatte aus dem Phaidon, so sehen wir Sokrates als einen, der die Philosophie auf existenzielle Weise eng an das Leben, an das konkrete politische Leben des Philosophen in der Stadt und an die Gesetze dieser Stadt bindet. Philosophieren heißt auch deshalb sterben lernen, könnte man vielleicht sagen, weil das Leben, das philosophische Leben, nur als politisch gutes Leben viel zählt. Und das heißt als Leben in dem Kommunikationsraum, in dem das eigene Philosophieren hineingehört und etwa nicht das Leben in irgendeinem menschenleeren Exil. Das heißt auch, dass das philosophische Leben als Leben nur wichtig ist im Hinblick auf die Gesetze, nach denen man sich richtet, ohne dass man sich durch Menschenungerechtigkeiten, wie das bei Platon ja auch hieß, davon abbringen lässt, sich auf diese Gesetze und Wahrheiten hin zu orientieren. Wichtig ist auch aus dieser Perspektive, dass das Leben unter Umständen sogar die Folgen politischer Fehlentscheidungen der Stadt, in der es einem sonst immer gut ging, mitzutragen bereit ist. Also zu tragen heißt in dem Fall bis in diese Entscheidung hinein den Tod auch auf sich zu nehmen. Und viertens zählt das Leben des Philosophen nur als gutes Leben, sofern das eigene Werk, die Wahrheit, um die es in der philosophischen Arbeit und Existenz ging, dadurch nicht beschädigt wird. Wäre der Preis des Weiterlebens die Zerstörung der Wahrheit der eigenen bisherigen Aussagen durch eine philosophische Inkonsequenz, die quasi durch die Entscheidung, sich vor dem Tod zu drücken, ins eigene Werk hineinkäme, wäre das so, so wählt der Philosoph in sokratischer Perspektive lieber den Tod. Und in dem Sinne kann man sagen, philosophieren heißt sterben lernen, heißt also diese existenzielle Bindung ein Stück weit mit zu akzeptieren und gut zu finden. Damit sind wir bei dem letzte Woche danach angesprochenen Thema der Lebenshaltung des Philosophen, seinem Habitus. Tatsächlich hat sich das Projekt Philosophie in der Zeit nach Platon genau in diese Richtung weiterentwickelt. Philosoph sein oder Philosoph werden wollen, das hieß besonders markant natürlich durch die Figur des Sokrates angeregt, nicht nur sich auf die Suche nach irgendwelchen theoretischen Erkenntnissen zu begeben oder nur abstrakte Logik zu betreiben oder dergleichen, sondern das hieß zunehmend in der Folgezeit nach Platon eine besondere individuelle Haltung auszubilden, sich einen Lebensstil der Fassung der inneren Freiheit und der Ausbildung dieser inneren Freiheit zuzulegen. Ich hatte erinnert an den alten griechischen Ratspruch, erkenne dich selbst. Im Nachhinein neigen wir dazu, wenn wir diesen Satz so hören, ihn quasi im Sinne einer Erkenntnistheorie zu lesen. Als hieße sich selbst erkennen, also Gnotisee Auton, allein eine gedanklich richtige Einsicht über sich selbst zu finden. Das ist aber nicht unbedingt die Zielrichtung, die man dem Spruch in der Zeit nach Sokrates zunehmend beilegt. Es geht vielmehr um ein Ethos, darum eine für die eigene Person richtige Form der Lebensführung zu finden und zu verwirklichen. Weniger die Wahrheitsorientierung in einem logisch abstrakten Sinne, als vielmehr die Wahrhaftigkeit als Form der eigenen Lebensgestaltung. Das war der philosophische Impuls, der vom Vorbild des Sokrates ausstrahlte. Man muss für sich selbst Verantwortung übernehmen und für sich, seine Aussagen, aber auch sein Tun, bis zum Ende eines guten und richtigen Todes selbst Sorge tragen. In den Jahrhunderten bis zum Jahre Null und ins erste Jahrhundert unserer Zeitrechnung hinein, also den Jahrhunderten der zunächst griechischsprachigen und dann zunehmend auch lateinschreibenden späten Antike, wird dieses Thema der persönlichen Lebensführung kontinuierlich wichtiger. Das Motiv der Stadtpolitik, für Platon entscheidend gewesen, tritt entsprechend zurück. Die Philosophie wird Ethik, könnte man schlagwortartig sagen. Dabei hat Ethik, der Ausdruck Ethik, einen ganz anderen Sinn als heute das Wort Ethik oder das Wort Moral nahelegt. Es geht nämlich in der antiken Ethik, das habe ich beim letzten Mal auch kurz angesprochen, überhaupt nicht darum, in Form von moralischen Regeln, die für alle gelten, allen etwas vorzuschreiben oder allgemeine Verbote auszusprechen oder dergleichen. Sondern die antike Ethik, das was in der antike Ethik hieß, das ist ein Ensemble von einzelnen Ratschlägen für das, was wir heute Selbstfindung, die Kultivierung eines Lebensstils nennen würden. Und insofern hat es eben gar nicht diesen Charakter der Regel, die für alle gelten muss, sondern es sind quasi Angebote, Möglichkeiten, die man ergreifen kann, wenn man sich dafür entscheidet, sich in dieser besonderen Weise auszubilden, selbst eine Form zu geben. Ich hatte zwei Autoren oder auch Schulen im Feld der antiken Ethik genannt. Es gibt mehr, ich beschränke mich da jetzt auf eine etwas grobe Perspektive. Zum einen Epikur, der 341 bis 270 vor Christus lebte und in Athen eine philosophische Schule und eben auch eine Schule der Lebenshaltung und der Glückssuche, der inneren Glückssuche unterhielt. Und Epikur hat Schule gemacht im wahrsten Sinne des Wortes, also es gibt Epikureer bis in die lateinischsprachige Zeit hinein. Und zum anderen gibt es die ähnlich wirkungsvolle Schule der Stoa, etwa zur selben Zeit begründet, durch Zenon von Kitia, 330 bis 264 vor Christus. Der Tod spielt nun in diesem Verständnis von Philosophie als ein Lebensprojekt ethischer Selbstvervollkommnung sowohl in der epikureischen als auch in der stoischen Spielart eine zentrale Rolle. Er ist eines der wichtigen Ereignisse, an der sich philosophische und ethische Fragen auskristallisieren und an denen sich die Persönlichkeit des philosophisch lebenden Menschen messen und vervollkommnen kann. Der Tod ist eine Art Prüfstein, könnte man sagen, an dem sich das eigene Verhältnis zur Zeit, sofern es die eigene Lebensspanne ist, die ja durch den Tod begrenzt wird, zeigt. Um das zu bemerken und um das zu reflektieren, muss man sich mit dem Tod konfrontieren. Muss man sich gedanklich auf ihn zubewegen. Sich tatsächlich vorstellen, was er bedeutet. Wie es wohl sein wird, ihm zu begegnen. Sie erinnern sich an Epikurs Überlegung, die aus diesem Zusammenhang stammt. Das war diese Überlegung, Zitat, solange wir da sind, ist er, der Tod, nicht da. Und wenn er da ist, sind wir nicht mehr. Er hat also weder für die Lebenden noch für die Toten eine Bedeutung, denn für die einen ist er nicht da, die anderen sind für ihn nicht mehr da. Also, das ist das Resultat einer philosophischen Nachdenkens, dass ich zunächst mal im Detail auf die Frage, auf die Logik, auf die Denklogik, kann man in dem Fall vielleicht sagen, einlässt, die vom Tod ausgeht und diese logisch gesehen gar nicht so leicht von der Hand zu weisende Einsicht des Epikur läuft daraus den Tod in dem Sinne ja als ein Unding zu entlarven, wäre vielleicht übertrieben gesagt, aber jedenfalls zu entzaubern, einzukreisen. Er ist für uns in gewisser Weise eigentlich nie da. Denkt man diesen Gedanken im Hinblick auf die Frage nach der Endlichkeit als Verfassung des menschlichen Lebens weiter, so löst sich mit Epikur das ganze Endlichkeitsproblem oder jedenfalls dessen subjektive Seite in ein Scheinproblem auf. Worauf Epikur hinaus will, ist gewissermaßen eine heitere Entspanntheit. Der Tod ist nicht das bedrohliche große Etwas, als dass er vielleicht scheinen mag, wenn man sich diesen Gedanken nicht klar gemacht hat, den er anbietet. erlebe aus Epikurs Perspektive ohnehin als etwas, was ich wirklich erleben kann, immer nur das Hier und Jetzt und den Tod im Grunde nie. Ich kann und sollte folglich leben, als ob ich immer lebte. Sokrates wäre so weit nicht gegangen. Sie erinnern sich, dass Sokrates sehr deutlich auf der erzieherischen Funktion nicht nur der Endlichkeit beharrte, sondern auch auf der Notwendigkeit, sich für ein gutes Leben der Seele im Totenreich anzustrengen. Also sich auch moralisch in den Griff zu bekommen. Epikur meinte nun freilich nicht, dass es auf eine ethische Haltung im Leben überhaupt nicht ankäme, sondern für ihn ist eigentlich gerade diese Heiterkeit, auf die er hinaus will, die Form von Haltung, die er anrät. Also auch das ist eine ethische Haltung und nicht, sagen wir mal, so eine ganz laxe Scheißegal-Haltung oder dergleichen, auf die er hinaus will, sondern es ist eine bestimmte Form, ein gutes Leben zu kultivieren, dieses Hier und Jetzt ganz ernst zu nehmen. Das ist das, was Epikur interessiert. Aber aus Epikurs Sicht besteht eben keinerlei triftiger Grund zur Bedrückung oder zur Furcht, wenn wir diesen Gedanken an den eigenen Tod ernsthaft und gründlich zu Ende denken. Deutlich anders als bei Epikur und bei den auch später zu Senecas Zeit lateinisch schreibenden Epikureern lautet die Botschaft von Seneca einem Stoiker, der sich sehr ausführlich zum Tod geäußert hat. Also wenn Sie Lust haben, mal ein bisschen reinzulesen in Material, würde ich Seneca empfehlen, der wirklich sehr ausführliche und auch ideenreiche Überlegungen zum Tod in verschiedenen Texten entwickelt hat. Seneca warnt ausdrücklich vor rhetorischen Tricks, die es uns allzu einfach machen und den Tod als völlig harmlos hinstellen. Also man hört deutlich durchklingen, auch eine Kritik an Epikur. Seneca warnt vor den bloßen Worten, wenn es um den Tod geht. Bloße Worte erleichtern das Todesverhältnis nicht. Man muss vielmehr das Herz festigen, wie Seneca das ausdrückt. Man muss sich dem Todesproblem in ständiger Auseinandersetzung stellen. Zitat: Es wird aber das Herz festigen, ständiges Philosophieren, falls du nicht Worte übst, sondern die Seele. Falls du dich auf den Tod vorbereitest, gegen den dich nicht ermahnt noch ermutigt, wer mit Spitzfindigkeiten dir einzureden versucht, der Tod sei kein Übel. In der Tat, so räumt Seneca ein, sei der Tod an sich wohl zwar wirklich nicht einfach etwas Schlechtes, sondern für sich betrachtet sei er zunächst einmal weder ein Übel noch ein Gut. Zitat: Ein Metallklumpen ist an sich weder warm noch kalt. In die Esse geworfen, also ins Feuer geworfen, erwärmt er sich, ins Wasser gesenkt, erkaltet er. Der Tod ist sittlich durch das, was das Sittliche ist. Das ist die sittliche Vollkommenheit und eine Gesinnung, die Äußerlichkeiten verachtet. Es gibt aber auch bei den Dingen, die wir als neutral bezeichnen, einen großen Unterschied. Nicht nämlich ist auf die Weise der Tod gleichgültig wie die Frage, ob du eine gerade oder ungerade Zahl von Haaren hast. Der Tod gehört zu den Dingen, die zwar nicht schlecht sind, aber dennoch das Aussehen eines Übels haben. Die Liebe zu sich selbst und der Wille weiterzuleben und sich zu bewahren sind uns eingepflanzt, ebenso der Abscheu vor Auflösung, weil sie den Eindruck erweckt, uns viele Güter zu entreißen und uns aus der Fülle der Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, hinwegzuführen. Auch der Umstand entfremdet uns dem Tod, dass wir diese Verhältnisse schon kennen, von jenen, in die wir hinübertreten müssen, nicht wissen, wie sie beschaffen sind und vor ihnen, da sie unbekannt, zurückschrecken. Naturgegeben ist uns außerdem die Furcht vor dem Dunkeln. in das uns der Tod führen wird, wie man glaubt. Daher, auch wenn gleichgültig der Tod ist, ist er dennoch nichts, was leicht vernachlässigt werden kann. Mit großer Übung muss sich die Seele abhärten, um seinen Anblick und sein Nahen zu ertragen. Der Tod muss stärker gering geachtet werden, als es geschieht. Ende des Zitats. Seneca differenziert also zwischen auf der einen Seite dem Wissen, das wir haben oder haben könnten, dass der Tod in der Sache nichts wirklich notwendig etwas Übles ist, vielleicht könnte er sogar ein Gutes sein, indem wir uns an ihn bewähren, dass er auf der anderen Seite aber eben dennoch Schwierigkeiten macht, dass es das Faktum dieser Schwierigkeiten gibt, die wir mit ihm haben, und die sind nicht trivial, die kriegt man durch Worte nicht weg. Das Aussehen eines Übels hat der Tod nämlich doch. Und unsere diesbezügliche Unsicherheit und Furcht werden wir so einfach nicht los. Es bedarf von daher der Abhärtung und der Prüfung, dem Tod gelassen entgegenzusehen. Die bloß mentale Einsicht oder ein punktueller Aha-Effekt reicht für die innere Ruhe, an die Seneca denkt, nicht aus. Er sagt ja am Anfang dieser Stelle auch, ständiges Philosophieren ist erforderlich. Also man kann das auch nicht mit einem Aha haben sozusagen, diese Einsicht, dass der Tod ja eigentlich harmlos ist, sondern man muss sich permanent konfrontieren und das Herz und nicht einfach nur sozusagen den Kopf einstellen. Auch das Endlichkeitsproblem stellt sich aus Senecas Sicht jedenfalls komplexer dar als aus der epikureischen Hier-und-Jetzt-Perspektive. Seneca hat eine ganze Schrift, De Brevitate Vitae, also über die Kürze des Lebens, verfasst. In dieser Schrift rät er zu einer Schärfung des Bewusstseins dafür, wie wenig Zeit uns für das Wesentliche im Leben eigentlich bleibt. Wer das gute Leben auf das Alter verschiebt, legt es auf eine Zeit, in der per se nicht mehr viel Lebenszeit übrig ist. Und wer für die Gegenwart plädiert, tut jedenfalls gut daran, gerade die guten Tage und nicht irgendein geplantes Zeitstück später mal in den Mittelpunkt seines Ideals vom guten Leben zu rücken. Gerade die besten Tage im Leben entfliehen dem armen Sterblichen zuerst, zitiert Seneca Homer, und er diagnostiziert selbst dann weiter. Das ist auch eine Passage, von der man sich gut vorstellen könnte, dass man die auch in der Managementberatung Anfang des 21. Jahrhunderts einsetzen könnte. Ich zitiere: Eines sorglosen und ruhigen Gemütes Art ist es, alle Teile seines Lebens zu durchlaufen. Die Vielbeschäftigten, als ob sie unter dem Joche seien, sind sich umzudrehen und zurückzuschauen nicht fähig. Es versinkt also ihr Leben im Abgrund. Und wie es nichts nützt, magst du wie viel auch immer hineinschütten, wenn nicht zugrunde liegt, was auffängt und bewahrt. So ist es bedeutungslos, wie viel Zeit gewährt wird, wenn es nichts gibt, wo sie Rückhalt finden. Durch zerrüttete und löchrige Seelen versickert sie, die Zeit, die man reintut in dieses Leben der Vielbeschäftigten. Die gegenwärtige Zeit ist sehr kurz, so sehr in der Tat nämlich, dass sie manchen als nichts erscheint. Im Lauf nämlich ist sie stets, sie strömt und stürmt dahin. Sie hört auf zu sein, ehe sie gekommen ist, und ebenso wenig duldet sie Aufenthalte wie das All oder die Sterne, deren stets ruhelose Bewegung niemals an derselben Stelle bleibt. Einzig also gehört den Vielbeschäftigten die Gegenwart, die so kurz ist, dass man ihrer nicht habhaft werden kann, und eben sie entzieht sich ihnen, da sie in vieles verstrickt sind. Ende des Zitats. Also dieses Dilemma der entfliehenden Momente, in dem insbesondere die stecken, die in der Gegenwart leben, ist der Punkt, auf den Seneca hier abhebt. Und aus seiner Perspektive, aus seinem Befund, resultiert eine ganz andere Empfehlung als die Empfehlung, sich ins Hier und Jetzt zu begeben und den Tag zu nutzen. Nur wer sein Leben bewusst fern von aller Geschäftigkeit führt, entwickelt einen Sinn für die Kürze des endlichen Lebens, und nur wer diesen Schritt tut, weiß, mit der gegebenen Zeit gut umzugehen. Warum sollte ein abseits der Welt geführtes Leben nicht doch lang sein können, fragt Seneca. Nichts davon wird übertragen, gemeint ist auf andere übertragen, nichts hierhin und dorthin verstreut, nichts davon dem Schicksal überantwortet, nichts verkommt aus Lässigkeit, nichts wird durch Freigebigkeit entzogen, nichts ist überflüssig. Vollständig sozusagen verzinst es sich. Das Leben ist gemeint. Auch noch so kurz reicht es daher mehr als genug, und deshalb, wann immer der letzte Tag gekommen ist, wird nicht zögern, der Weise in den Tod zu gehen mit festem Schritt. Also ein ganz anderes Modell. Sich rausziehen und das kurze Leben, das ja nun mal kurz ist, gewissermaßen optimal zu nutzen. Nichts davon zu verschwenden, zu verschenken und dergleichen, sondern sich dieser Kostbarkeit ganz bewusst und im Detail zu widmen. Sich mit wahlverwandten Menschen, wenigen wahlverwandten Menschen, die ähnlich gesonnen sind, zurückzuziehen, das verwandelt, so Seneca, die Grenzen der Sterblichkeit in Unsterblichkeit. Zitat nochmal. Des weisen Leben hat also große Weite. Nicht schließt dieselbe Grenze ihn ein wie die übrigen. Er allein wird von den Menschen, von des Menschengeschlechtes Gesetzen befreit. Alle Jahrhunderte dienen ihm wie einem Gott. Vergangen ist eine Zeit, er hat sie mit seiner Erinnerung ergriffen. Ist sie da? Er nutzt sie. Wird sie kommen? Er nimmt sie vorweg. Ein langes Leben verschafft ihm aller Zeiten Vereinigung zu einer einzigen. Sie sehen, wie also dieses sich erinnern, vorwegnehmen, was kommen mag, die Gegenwart ganz ausnutzen, gedanklich, also wie das sozusagen in der Kürze des Lebens, in dieser endlichen Spanne eine Weite einbringen soll, eine Weite einführen soll. Und im Grenzfall, also das ist sicherlich gemeint im Sinne einer Annäherung, aber im Grenzfall kann es dann gelingen, dass der Sterbliche doch in die Nähe der Unsterblichkeit kommt auf diese Weise. Und er geht dann, das war ja auch eine Stelle im Zitat, ohne zu zögern in den Tod mit festem Schritt, weil er ja sein Leben in dieser ganzen Weite, in der Vereinigung aller Zeiten zu einer einzigen gelebt hat. Wir haben also da zwei Modelle. Die epikureisch leichtherzige Gegenwartsorientierung zum einen und zum anderen den stoisch vorsorglichen Ausgriff auf die Zeit, die Ausnutzung und damit die Kunst der Ausweitung der gegebenen Frist. Zwei Weisen, das eigene Leben zu arrangieren und durch Reflexion auf die eigene Endlichkeit, wenn man so will, sterben zu lernen. Nämlich die eigene alltägliche Lebensweise auf einen guten und erfüllten Tod hin zuzuschneiden. Lassen Sie mich noch ein Stück deutlicher machen, wie solche Programme einer guten und glückverheißenden Seelenführung, für welche die epikureische und die stoische Lehre auch nur zwei besonders mächtige Beispiele sind, tatsächlich in eine Kultur der praktischen Selbstkonfrontation mit dem Sterben mündeten. Ich habe das beim letzten Mal schon angedeutet. Es gehörte zu dieser antiken Ethik ganz generell hinzu, dass man sich auch einer Fülle von praktischen Übungen, Verhaltensübungen aussetzte. Etwa beispielsweise Proben der Askese. Ich kann Ihnen da als Beispiel eine pythagoreische Übung nennen, die bei Plutarch empfohlen wird. Also da geht es jetzt um die Askese. Da lautet die Anweisung, mache einmal Folgendes, treibe frühmorgens nüchtern Sport und setze dich dann an einen mit Köstlichkeiten üppig beladenen Tisch. Vertiefe dich in den Anblick der Mahlzeiten und überlasse sie dann deinen Dienern. Iss selbst nur ein wenig und iss nur von der kargen Speise der Sklaven. Sie sehen auch an dieser praktischen Übung der Askese wiederum, wie hier eine Moral nicht an einer Verbotslogik sich festmacht, die für alle gelten soll, oder irgendwie eine allgemeine Regel des Guten postuliert, sondern wie es geradezu um eine fast elitäre Idee, sich individuell voranzubringen, sich individuell zu schulen ist. Ja? Also er deckt den Tisch und vertieft sich in die Mahlzeiten und hinterher sollen dann die Diener das alles aufessen und er selbst isst das Mahl der Sklaven. Also es ist ein elitäres Selbstformungsprogramm, könnte man sagen, keineswegs eine Pflichtmoral für alle. Eine etwas andere Form der Übung, anders sofern es eine reine Bewusstseinstechnik ist, um die es da geht, also nicht ganz so handfest wie mit diesem Tisch voller Speisen, war nun auch die sogenannte Meditatio, im Griechischen Melete. Es handelt sich um eine gedankliche Aneignungsübung, die darauf hinausläuft, sich eine Erfahrung so genau auszumalen, dass man sich leibhaftig in sie hineinversetzt und auf diese Weise mit ihr umgehen lernt. Die bekannteste und wahrscheinlich auch extremste dieser Prüfungen oder Übungen war die Melete Thanatou, im Lateinischen dann Meditatio Mortis genannte Probe, also die Meditation des Todes. Ich schule mich am Tod, indem ich mich gedanklich ganz in die Situation eines Sterbenden hineinversetze, also in die Situation hineinversetze, dass ich sterbe, und indem ich mich dieser Erfahrung stelle. Wichtig und bemerkenswert ist, dass es in dieser Meditation des Todes, also als Technik, das geht nicht nur um eine Kopfübung, sondern sozusagen als möglich sozusagen ganzheitliches sich hineinversetzen gedacht, wichtig ist, dass es hier nicht allein darum ging, sich gleichsam abzuhärten, also so eine Art Desensibilisierungstechnik, wie es in dem einen Seneca-Zitat tatsächlich ein bisschen geklungen hatte. Es geht nicht darum, sich quasi taub zu machen gegen die Schrecken des Todes in dieser Meditatio Mortis. Vielmehr ging es um mehr. Es ging um eine durchaus eigenartige Form der Bewusstwerdung, die mit dieser Erfahrung verbunden sein sollte. Eine Bewusstwerdung, die aus der radikalen Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit erwächst. Ich verändere durch dieses Hineinversetzen in das Gefühl, in das Erleben des Endes meines ganzen So-Seins, ich verändere dadurch meine Lebenshaltung, mein Verhältnis zu meinem eigenen Leben. Seneca rät seinem Schüler Lucilius in einem Lehrbrief, er solle einmal einen ganzen Tag so leben, als ob dieser sein ganzes Leben umfasse. Also es gibt auch andere Übungen. Es gibt auch die Übung, einen ganzen Tag so zu leben, als ob es der letzte Tag sei. Also dass man weiß, als ob man weiß, dass man am Ende dieses Tages sterben wird. Seneca verfeinert diese Übung nochmal, indem er dem Lucilius rät, er solle einen einzigen Tag so leben, als ob dieser sein ganzes Leben umfasse. Also Geburt, Jugend, Lebensmitte, Alter und Tod. Den Morgen als Geburt, der Vormittag als Jugend und so weiter. Diese sogenannte Übung des letzten Tages vermittelt nicht einfach eine Begegnung mit dem Tod im Sinne einer Abhärtung oder des Trainings einer Angstlosigkeit. Sie lehrt vielmehr ein ganzes Lebensverhältnis. Sie ist eine Rekonstruktion des Verhältnisses zu seinem ganzen eigenen Leben, zu den unterschiedlichen Lebensabschnitten unter dem Vorzeichen der Todesnähe. Gelingt es uns, den fraglichen Tag in dieser Übung bewusst zu leben, dann werden wir auch das ganze Leben ähnlich gefasst durchschreiten und auch ähnlich bewusst durchschreiten und es am Ende befriedigt lächelnd beschließen können. Dass übrigens, wenn der Tod eine ethische Übung und Chance darstellt, der Freitod zwar nicht verboten ist, aber doch ein Scheitern, ein Versagen in der eigenen Lebensgestaltung dokumentiert, ist naheliegend. Und in der Tat ist das auch in den antiken, in den spätantiken Texten genauso an vielen Stellen vorzufinden. Der Freitod ist nicht irgendwie verboten oder verpönt oder definitiv unmoralisch, aber es hat gewissermaßen etwas Stilloses, den Tod einfach so als Flucht aus dem Leben zu verwenden. Man versäumt da eigentlich eine wirklich gerundete Lebensgestaltung vorzunehmen an sich selbst. Epikur bringt diesen Gedanken wie folgt auf den Punkt. Es ist lächerlich, schreibt er, in den Tod zu laufen aus Lebensüberdruss, wenn du durch die Art und Weise deines Lebens bewirkt hast, dass du in den Tod laufen musst. Also hier ist auch der Tod, oder in dem Fall das Gefühl, jetzt lieber sterben zu wollen, eigentlich eine Widerlegung oder ein Beweis dafür, dass man mit der Aufgabe, mit dem Leben zurechtzukommen, eigentlich nicht klargekommen ist oder es nicht ernst genug mit ihr genommen hat. Also lächerlich ist ein ganz gutes Stichwort. Es ist eben nicht moralisch wirklich sanktioniert oder verpönt, aber es ist stillos, es ist sozusagen ein bisschen ohnmächtig und hilflos, sich in dieser Weise zum eigenen Leben zu verhalten. Dass man eben den Tod einfach so dann sich nimmt an irgendeinem Punkt. Der römische Denker Marc Aurel sieht die Errungenschaft, welche die Todesmeditation für das eigene Leben mit sich bringt, in der Fähigkeit, Zitat, jeden Tag, als ob er der Letzte wäre, zu durchleben und weder sich aufzuregen, noch abgestumpft zu sein, noch zu heucheln. Der Stoiker Epiktet formuliert wie folgt: Tod, Verbannung und alles andere, was furchtbar scheint, halte dir täglich vor Augen, vor allem aber den Tod, und du wirst niemals schäbige Gedanken haben oder etwas maßlos begehren. Da merken Sie, wie der Tod sozusagen als fast als technisch, praktisch technischer Bestandteil der ethischen Lebensgestaltung eingesetzt wird und nützlich ist. Und tatsächlich in dieser Form der täglichen Übung, der intensiven Auseinandersetzung, dass sie sich erfahrungsmäßig so radikal wie möglich darauf einlassen. Wichtig ist mir zu vermitteln, dass es sich bei diesen Sätzen, die ich eben vorgelesen habe, Marc Aurel, Epiktet, das liest man auch gerne mal so in kleinen Büchlein, die so philosophische Sprüche versammeln und dergleichen. Wichtig ist mir, Ihnen zu vermitteln, dass es sich bei solchen Sätzen nicht um unverbindliche Kalendersprüche handelt. Also um so mal dahingesagte kleine Weisheiten, sondern dass dahinter tatsächlich diese konkrete Idee einer ethischen Praktik steht. Dass hier tatsächlich eine harte existenzielle Prüfung und ein innerer Wandel des Bewusstseins und des Verhältnisses zum eigenen Leben gefordert war. Wir können also in dieser später antiken Ethik durchaus an diesem Punkt, also an dieser praktischen Ernsthaftigkeit, an dieser existenziellen Ernsthaftigkeit, einen Rest von dem kompromisslosen Ernst des Sokrates mit durchhören, welcher die Philosophie als Haltung und als eng mit dem Tod verbundene Haltung nicht nur bestimmt hat, sondern eben auch vorgelebt hat. Allerdings merken Sie auch den Unterschied. Im Kontext der spätantiken Ethik geht es ums private Leben. Der politische Kontext, der Bezug auf die Stadt und dergleichen und auch der Bezug auf die anderen, also die Mitphilosophierenden, verblasst. Epikureismus und stoische Maximen entfalten in der römischen Antike kurz vor der Zeitenwende und danach eine breite Wirkung. Bei Lukrez und Horaz spiegelt sich eher ein zeittypischer Epikureismus. Bei Seneca, Musonius Rufus, Epiktet, alles Autoren des 1. Jahrhunderts nach Christus, sind es eher stoische Elemente, die zählen. Und es gab auch Mischformen. Man kann sagen, dass die Affinität der philosophisch genannten und als philosophisch ja auch professionell dann vermittelten und verkauften Lebenshaltung zum Tod, also dieses Motivs, philosophieren heißt zum Tod ein gutes Verhältnis haben und damit das Leben gut gestalten können, für die gesamte Antike erhalten bleibt. Philosophieren heißt sterben lernen. Dieser Satz bleibt aus stoischer wie aus epikureischer Perspektive gültig und er bleibt ein Grundmotiv im Sinne der Philosophie als Lebensaufgabe. Gleichwohl, wie gesagt, ist erkennbar, dass in der späteren Antike und bei den Autoren, die wir zuletzt betrachtet haben, war das ja deutlich, jener politische Bezug, den Platon und Sokrates mit dem philosophischen Tod verbinden, verloren geht. Das Sterben wird zur Sache einer höchstpersönlichen Übung. Es wird eine Art Bildungsgut, könnte man vielleicht sogar sagen. Und bestenfalls zu etwas, das man im Austausch im kleinen Kreis unter seinesgleichen, aber dann vielleicht auf einem Landgut und dergleichen zu pflegen wusste. In der Literatur ist es üblich, die Spätantike als eine Zeit der Individualisierung zu deuten. Das ist vor allem, soziopolitisch gemeint. Also jetzt, wenn wir da heute im Rückblick auf die Antike versuchen, Kategorien anzuwenden. Individualisierung, das meint das politisch geprägte Zusammenleben im kollektiv orientierten Athen, zerfällt in der Folgezeit und es weicht einem Bürgerbewusstsein, für das Unabhängigkeit von der Gruppe und allenfalls die Wirtschaftseinheit der römisch-rechtlichen Familie dann noch zählen wird. Der Wissenschaftshistoriker Michel Foucault hat mit seinen Arbeiten zur Spätantike diese Interpretationslinie etwas verändert. Es ist nicht einfach nur die Etablierung von Privatheit und gewissermaßen der Zerfall ins Einzelne, also die Individualisierung im Sinne des Zerfalls der griechischen Polis in lauter einzelne Individuen, die dann übrig bleiben, die wir in der Spätantike beobachten können, obwohl da sicherlich etwas dran ist. Sondern tatsächlich ist interessant, dass in dieser Zeit sich das Motiv der Kultur von sich selber auch als positives Motiv etabliert. Es entsteht also, kann man sagen, nicht nur Individualismus im Sinne einer sozusagen negativen Form, sondern es entsteht auch eine Füllung dieses Individuums, das da für sich ist. Es findet sozusagen Wege einer eigenständigen, durch sich selbst erarbeiteten ethischen Haltung, die ihm auch eine neue Art von innerer Fassung verleihen. Freiheit ist ja ein Stichwort. Der Wahrheitsbezug, den ich individuell kultiviere und auch die Kraft, die ich in diesem Bezug auf Tod und meine eigene Lebensform gewinne, ist ja eine, die in gewisser Weise auch Unabhängigkeit verspricht von Rahmenbedingungen, auf deren Regeln oder Rückmeldungen ich ansonsten vielleicht mein Selbstverständnis gebaut hätte. Es ist eine neue Fassung von, sagen wir vorsichtig, Subjekthaftigkeit, die in den durch griechische Impulse geprägten Jahrhunderten entsteht. Man muss sich um sich selbst kümmern und man muss sich um sich selbst sorgen. Diese Maxime ist ein Weg zur inneren Stärke. Allerdings zugleich auch ein Weg, in dem die Möglichkeit neuer innerer Schwächen entsteht. Man kann sich ausbilden zu einer Person, die den Tod zum Teil ihre eigenen Lebensmaximen machen konnte und dadurch von Schicksalsschlägen wie auch Ängsten nicht mehr getroffen wird. Zu einer Person, die für vordergründige Versprechungen nicht erreichbar ist und die vielleicht sogar eine Art Unsterblichkeitsgefühl ihr eigen nennt. Sie erinnern sich an Seneca. Man kann aber auch angesichts dieser Möglichkeit, sich zu einer Person auszubilden, man kann aber auch viel falsch machen. Und sei es durch Unterlassung. Der Tod, aber auch das Faktum der Endlichkeit, der Mangel an Zeit, die Kürze des Lebens sind also gewissermaßen Persönlichkeitsproben. Chancen, eine Form für sich zu finden, aber natürlich auch Proben, an denen man scheitern kann. Ganz anders als die athenische Paideia, die spielerische, erotisch grundierte Dialogkultur rund um Sokrates, gewinnt die Arbeit an der eigenen Haltung in der Spätantike auf diese Weise den Charakter, sagen wir, einer Pädagogik der Besorgnis, die sich natürlich vor allem auf sich selbst richtet. Oder eben in der Zwiesprache elaboriert wurde. Die Philosophie rückt nicht nur vom öffentlichen Raum weg, sondern sie rückt an Seele und Körper konkreter heran und sie rückt auch in die Nähe der Medizin. Die Sorge um sich, die Sorge um die eigene Haltung hat durchaus eine Verwandtschaft auch mit der Sorge um den eigenen Körper im engeren Sinne, also wenn es um Krankheiten geht oder um andere Formen von Unwohlsein. Das griechische Modell der Schule verschwindet in römischer Zeit, also der Philosophenschule als Debattierkontext und als natürlich politisch eingebetteter Debattierkontext. Nun, in der späteren Zeit erteilt der Philosoph persönliche Unterweisungen in Sachen Seele. Er ist ein privater Behandler und er behandelt in der Tat jeweils einzelne Klienten. Das ist ein Faktum, wenn Sie die Texte dieser antiken Ethiker heute in der Hand halten, dann lohnt es sich klarzumachen, dass es sich in der Regel um Texte, die aus dem Kontext solcher individueller Beratungskonstellationen stammen, handelt. Insbesondere der Beratungsbrief an einzelne Individuen ist das Medium, in dem sich kurz nach der Zeitenwende diese philosophische Ethik expliziert. Es ist sicher nicht ganz falsch, die mit der Kultur einer ethischen Sorge um sich verbundene höchstpersönliche Bedeutung des Todes, Grenze und Probierstein zu sein für die eigene Lebensführung, als eine Komponente zu betrachten, welche dem Christentum, und zwar gerade im Hinblick auf eine dann neue und forcierte Kultur der Bewusstseinslenkung, Anknüpfungspunkte bieten konnte. Die Sorge um sich, die Sorge um die eigene Seele und auch die Bedeutung des Todes quasi als eine Bezugsgröße, an der sich in der Art einer Prüfung die authentische Qualität des Glaubens wie auch das Schicksal des Gläubigen entscheidet, das sind wichtige Eckpunkte, die sich nicht nur in der frühen christlichen Ethik, die auch eine Ethik der Lebensführung ist, zeigen, sondern die auch in der Bibel selbst Widerhall finden. Denken Sie etwa an den Tod Christi. Man kann zwar die Golgatha-Szene als Opfertod des Lammes Gottes interpretieren. Man kann sie aber auch so lesen, dass man in ihr durchaus Züge der antiken Selbstprüfung entdeckt. Dennoch, wenn wir jetzt den Blick auf das entstehende, auftauchende, muss man sagen, Christentum richten, sind es vor allem die Unterschiede zwischen christlicher Ethik und der nichtchristlichen Ethik der Antike, die wichtig sind. Das Christentum knüpft hier und da an Motive der antiken Ethik an, aber es durchbricht in vielem die bisherigen Kontinuitäten. Hier könnte man jetzt natürlich einen riesigen Ausflug sozusagen ins Realhistorische machen, um das Auftauchen christlicher Themen, Programmatik und christlicher Praktiken, Lebensführungspraktiken im Römischen Reich genauer anzuleuchten. Das ist nicht wirklich unsere Baustelle. Es gibt dazu auch Literatur. Also ich lade auch dazu ein, oder auch in diesem Zusammenhang dazu ein, durchaus sich mal reinzulesen in diese Zeit. Das ist sehr spannend. Also gerade wenn man diese Optik schärft, auf die Bausteine antiker Ethik zu achten und andererseits die Frage damit zu verbinden, was jetzt die christliche Ethik an Neuem, Anderem oder an Umwertungen mit sich bringt. Man kann grob sagen, was zunächst eine monotheistische Sekte mit starker Jenseitsorientierung war, gewinnt unter den Intellektuellen im Römischen Reich ab dem 3. Jahrhundert nach Christus nicht zuletzt durch seine über die antike Vernunftethik hinausgehenden subjektiven Angebote eine breite Anziehungskraft. Das ist jetzt ein Stück weit eine These. Ich vermute, da könnte man unter Experten auch eine Diskussion anfachen. Aber ich würde es so beschreiben. Es ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass jenseits der eher intellektuellen Selbstkultur griechischer oder griechisch-römischer Prägung das Christentum also sozusagen als Erfahrungsreligion auftritt, als emphatische Erfahrungsreligion, als etwas für Romantiker, wenn man so will, als etwas, das in puncto existenzieller Spürbarkeit dessen, worum es geht, viel weiter will als die Gelassenheitsethiken heidnischer Prägung. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang die neue Thematik des Heils, die mit dem Christentum auftritt. Man sollte sich eben nicht nur um die gute Gestaltung seines Lebens sorgen, sondern man muss seine Seele retten. Das ist die neue, das ist die christliche Schärfe sozusagen, die mit der Thematik des Heils hinzukommt, in diese Welt der ethischen Optionen hinzutritt. Entweder wir erlangen das Heil oder wir sind verloren. Das vielfältige antike Thema des mehr oder weniger gut gestalteten und mehr oder weniger gut gelingenden Lebens mit den vielen individuellen Graustufen, die dieses mehr oder weniger zulässt, wird durch die ultimative Struktur des Heilsversprechens quasi digitalisiert. Also es bleiben nur zwei Optionen. Heil oder Verdammnis? Rettung oder nicht? Das Versprechen von Heil ist auch keine in dem Sinne freiwillige Option. Es ist kein Angebot, das man wahrnehmen kann oder auf das man eben aus verschiedenen Gründen vielleicht lieber verzichten mag, sondern mit dem Heilsversprechen unmittelbar verknüpft ist die Drohung mit Verdammnis als direkter Kehrseite des Heilsversprechens. Diese neue Schwarz-Weiß-Logik kann man als eine Umbesetzung und als dramatische Verschärfung des eher schlichten Problems der ethischen Unterlassung betrachten, so wie es sich im Rahmen der heidnischen Selbstsorge gestellt hatte. Also man kann sein Leben durchaus verschludern. Das wirft einem niemand vor, aber man hat da eben nichts draus gemacht. Das war sozusagen die antike Variante, und diese Alternative, Rettung oder Verdammnis, räumt auf mit dieser sozusagen eher lässigen Optik antiker Art und verschärft die Lage dramatisch. Der Tod wiederum steht im unmittelbaren Brennpunkt des neuen, des christlichen Arrangements dieser Frage nach dem richtigen Leben. Denn das Sterben ist der Ort, an dem sich die Heilsfrage vielleicht nicht entscheidet, aber es ist der Ort, an dem sie sich zeigt. Also die Antwort auf die Heilsfrage sich zeigt. Das Heil, von dem wir nicht wissen, ob es uns zuteil wird, auf das wir aber hoffen, ist quasi das Verbindungselement, das Relais, der Punkt, der Leben und Tod, Sterblichkeit und Unsterblichkeit, Böse und Gut, hiesige Welt und ewiges Reich Gottes trennt wie auch verbindet. als mögliches Tor zum Heil wird der Tod im Christentum neu bewertet, aufgewertet, muss man im Großen und Ganzen sagen, und auch auf dramatische Weise neu bebildert. Der Kirchenvater Augustin etwa, zugleich ein noch in der spätantiken Philosophie ausgebildeter Autor, malt in seinen eigenen, späteren, in seinen dann streng christlichen Schriften, etwa in De Civitate Dei, der Gottesstaat, dann ganz ausführlich das göttliche Gericht aus, mit dem jeder, der Gläubige wie auch der Heide, nach dem Sterben zu rechnen hat. Und in diesem göttlichen Gericht, das nach dem Sterben unmittelbar ansteht, ist es sozusagen die Heilsfrage, die, in der alles zusammenschießt. Die Frage des Ob des Heils. Mögen auf Erden die Ungerechten zuweilen ein durchaus gutes Leben haben und mögen auf Erden diejenigen, die sich moralisch anstrengen, oft dafür nicht belohnt werden, schreibt Augustin, so sieht nun, also im Sterben, nach dem Sterben, Gott, wie es wirklich war. Zitat: Denn jedes Werk hienieden, ob gut oder schlecht, wird Gott vor sein Gericht ziehen bei jedem Verachteten. Das will sagen, selbst bei jedem, der hienieden als verächtlich angesehen und deshalb sogar übersehen wird. Denn Gott sieht ihn und verachtet ihn nicht und übergeht ihn nicht im Gerichte. Alle also sind in dieser Situation, dass mit dem Tod dieser Moment, in dem Gott ihn gesehen haben wird, ansteht. Die Schlechten werden von Gott im Gericht verdammt, und zwar in qualvolle Verdammnis geschickt. Den Guten widerfahren, so Augustin, zwei Auferstehungen. Zunächst fährt ihre Seele in ein ewiges Leben hinein, und später irgendwann wird es auch am Ende aller Zeiten, heißt es, eine Auferstehung der Leiber geben. Für die verdammten Seelen, also die nicht aufgestiegen sind, ist die zweite Auferstehung, also wenn es um die Leiber geht, der zweite Tod, wie Augustin das nennt. Sie werden als Seelen, die sie ja schon verdammt waren, zu diesem Zeitpunkt erneut sterben und dann endgültig. Augustinus malt hier am Leitfaden seiner biblischen Gewährstexte schauerliche Szenen aus. Der von Gott eigentlich schon besiegte Teufel wird zu diesem Zweck, also zum Zweck der Tötung der verdammten Seelen, zum Zeitpunkt der zweiten Auferstehung, also zu diesem Zeitpunkt dieses sogenannten zweiten Todes, der Teufel wird zu diesem Zweck noch einmal losgelassen. Und nachdem die verdammten Seelen ja bereits eine fürchterliche Strafpein erlebt haben, hinter sich haben, vernichtet der Teufel sie nun endgültig durch einen Feuerstrahl. Für diejenigen hingegen, die aufgefahren waren, also die nach dem Tod, die Seelen der Guten, die nach dem Tod erhoben wurden, folgt nun ein in Wiederverkörperung ewiges Leben von Körper und Seele ohne jeglichen Tod. Es gibt also, fasst Augustin zusammen, Zitat, eine doppelte Auferstehung für die Guten. Eine erste, die jetzt stattfindet und eine seelische Auferstehung ist, welche vor dem zweiten Tod bewahrt, und eine zweite, die nicht jetzt, also sprich nicht nach dem direkten Versterben hier auf der Erde stattfindet, sondern am Ende der Weltzeit. Nicht eine seelische, sondern eine leibliche Auferstehung, welche durch das jüngste Gericht die einen in den zweiten Tod senden wird, die anderen in ein Leben, das keinen Tod mehr kennt. Zitat Ende. Das ist also ein interessantes zweistufiges Modell, durchaus kompliziert. Man ist geneigt, sich eine Zeichnung zu machen. Ja? Also, wenn wir hier sterben, dann ist das dieser erste Tod gewissermaßen, an dem sich die Wege schon mal scheiden. Die schlechten Seelen kommen in die Verdammnis, die guten, ewigen, in den Himmel, aber dieser sind jetzt nur die Seelen, das sind noch nicht die Körper. Dann kommt der zweite Zeitpunkt am Ende aller Zeiten und das ist dann der zweite Tod für die Verdammten, extra durch den Teufel bewerkstelligt, Feuerstrahl, und die bereits ewig lebenden Seelen der Guten, die werden dann wieder mit einem Leib versehen, zu diesem Zeitpunkt. Augustinus betont, dass sehr wohl im Moment des Todes als Trennung vom Körper die Seele auferstehen kann. Hier sehen Sie eine Anschlussfähigkeit an die Diskussion im Phaidon. Und in der Tat verwendet Augustinus hier platonisches Gedankengut bei der Vorstellung vom ersten Tod. Es gibt eine eigene Substanz der Seele, deren Schicksal vom Körper unabhängig betrachtet werden kann. Das ist diese erste Phase im Todsein. Da haben wir also diese platonische Trennung von Körper und Seele. Die Seele fährt zum Himmel, der Körper ist noch tot sozusagen, also noch nicht auferstanden. Im Unterschied zu Platon ist Augustinus freilich weit davon entfernt, den Fall des Weiterlebens als bloße hypothetische Möglichkeit zu präsentieren. Bei ihm ist es ganz klar, dass er das als Glaubensfrage behandelt, das heißt als Gewissheit schildert. Es ist gewiss so, dass die Seelen aus einer Substanz bestehen, die nach dem Tod fortbesteht. Und die Seelen der Guten steigen dann eben auf und die Seelen der anderen landen in der Verdammnis. Ja, und dann gibt es da diese zweite Auferstehung. Klar hingestellt wird zwar nicht der Zeitpunkt, an dem die zweite Auferstehung erfolgen wird. In dieser heiklen Frage sind unterschiedliche Rechnungen möglich. Das gesteht Augustinus ein. Also Augustinus schreibt ja um 400 nach Christus, also zu einer Zeit, als schon klar war, dass nicht mehr in der Lebenszeit der Jünger die Wiederauferstehung und das Ende aller Zeiten kommt, sondern dass es irgendwann wohl später sein muss. Insofern ist die Zeitfrage recht heikel. Wann wird das denn nun sein, dieses Ende aller Zeiten mit der zweiten endgültigen Auferstehung? Augustin hält sich da bedeckt. Er sagt, der Christ muss mit Nichtwissen leben, bezogen auf diese Frage. Wir wissen das nicht, wir sollen es nicht wissen und wir müssen damit leben können, dass wir es nicht wissen. Augustinus klärt aber die Zeitstruktur, welche die reinen Seelen, nachdem sie dann auch körperlich auferstanden sind, zu gewärtigen haben. Nach der zweiten Auferstehung, Körper und Seele dann wieder zusammen gewissermaßen, leben die auf diese Weise Auferstandenen in einem herrlichen Gottesstaat. Sein Reich wird kein Ende nehmen, zitiert Augustin die Bibel und fährt erläuternd fort, Zitat, auch wird seine, also des Gottesstaates, ewige Dauer nicht darin bestehen, dass im steten Wechsel von Tod und Geburt lediglich der Schein ewiger Dauer hervorgerufen wird, wie bei einem stets belaubten Baume das grüne Blättergewand scheinbar dasselbe bleibt, indem beim Welken und Fallen der Blätter sofort neue nachkommen, die ihm das Ansehen dichter Belaubtheit erhalten. Vielmehr werden alle Bürger in ihm, in dem Gottesstaat, unsterblich sein. Da nun auch den Menschen die Gabe zuteil wird, die den heiligen Engeln nie abhanden gekommen ist. Das wird sein Gründer bewirken, dessen Allmacht ohne Grenzen ist. Denn er hat es verheißen, und er kann nicht lügen, und er hat an ihnen bereits, an den Engeln, reichlich genug seine Güte erwiesen, um auch hierfür Glauben zu erwecken. Wohltaten, die er verheißen und solche, die er nicht verheißen hat. Dieser letzte Satz, er hat es verheißen, er kann nicht lügen, er hat an ihnen bereits reichlich genug seine Güte erwiesen, also das sind nicht nur die Engel, das sind auch die Seelen, die da gemeint sind. Er hat an ihnen, der Schöpfer hat an ihnen seine Güte erwiesen und er gibt guten Grund für den Glauben, dass es dort Wohltaten geben wird, so wie er das verheißen hat, aber auch Wohltaten, die er nicht verheißen hat. Die Auferstehung nicht nur der Seele, die Platon ja als Fortbestand der Seele in ähnlicher Weise schon angebahnt hat in der antiken Diskussion, sondern die Vorstellung einer Auferstehung tatsächlich des Fleisches. Das ist ein gewagtes Theorem. Und das ist ein Theorem, das Augustin in seinen Texten aufwendig verteidigt. Und man sieht deutlich, dass er es aufwendig verteidigen muss. Das ist also ein ganz neues Element im Zusammenhang, also ein neues todestheoretisches Element, das das Christentum hier einbringt. Und man merkt an der aufwendigen Art, mit der Augustin versucht, diesen Gedanken zu plausibilisieren, wie unselbstverständlich und unplausibel er aus damaliger Perspektive offenbar war und sein musste. Die Naturphilosophie der spätantiken Zeit steht ebenso gegen diese Vorstellung einer Auferstehung auch des Körpers wie der Platonismus. Auch aus platonischer Sicht wäre die Vorstellung einer Ewigkeit der Körpersubstanz eine ganz eigenartige, eine unmögliche Vorstellung gewesen. Das heißt, dieses hoch unselbstverständliche Element, die Vorstellung einer Auferstehung der Körper, wird von Augustin sozusagen als starke These vorgetragen und argumentativ eingepackt. Augustin geht sehr geschickt vor. Gerade in der Bereitschaft, dieses besonders Unwahrscheinliche als etwas, was Gott wunderbarerweise, obwohl es so unglaublich scheint, zu tun vermag, zu glauben, genau darin zeige sich der wahre Glauben. Das ist also sein Hauptargument. Gerade das, dieses Faktum der Auferstehung des Körpers, uns so unwahrscheinlich und unglaubhaft vorkommt, ist die Glaubensprobe, die wir bestehen müssen. Wenn wir das glauben können, dann beweist sich darin unser wahrer Glaube. Wer zweifelt am Faktum der Auferstehung der Körper nach dem Tod, der ist kein guter Christ. Das ist die andere Seite. Also auch wieder so eine eher drohlogische Überlegung. Ein Teil dieser aufwendigen Argumentation von Augustin für diese Auferstehung des Körpers sind sozusagen, wir würden jetzt sagen, naturalistische Detailklärungen. Augustin beschäftigt sich sehr ausführlich mit der Frage, wie denn nun die Details dieser körperlichen Auferstehung wirklich zu denken sind. Und er versucht das minutiös zu schildern, zu erklären, zu begründen, wie wir uns das vorzustellen haben. Etwa teilt er mit Fehlgeburten. Was ist mit Fehlgeburten? Fehlgeburten werden auch auferstehen. Dann die Frage, wie sieht denn dieser Körper, den wir dann haben, eigentlich aus? Sieht er so aus, wie er aussah in dem Moment, als wir gestorben sind? Oder wie sieht er nun genau aus? Da lautet seine Antwort, man kehrt in seiner alten Körpergröße wieder. Alle körperlichen Entstellungen aber, die wir im Laufe unseres Lebens erfahren haben, werden verschwinden. Wir werden also schön sein. Es ist die gleiche Verteilung von Körpersubstanz, das wird quasi physikalisch abgeleitet, mit der wir da dann wieder auferstanden dastehen werden, aber die Verletzungen, die Narben, die Verstümmelungen und so weiter, die werden weg sein. Übrigens mit einer Ausnahme, bei den Märtyrern ist das nicht so. Also die Male der Märtyrer, die werden bleiben. Alle Auferstandenen haben überdies, das ist die Altersfrage, in welchem Alter stehen wir denn nun wieder auf? In dem Alter, in dem wir gestorben sind oder in welchem Alter? Das beantwortet er auch. Alle haben das gleiche Alter. Sie haben das Alter von 30 Jahren. Das ist das Alter, in welchem Christus selbst auferstanden ist. Also Sie sehen, also ich will das jetzt nicht irgendwie besonders lustig schildern, es ist natürlich lustig, wenn man das liest, aber interessant ist, dass Sie sehen, was für ein hoher Argumentationsaufwand nötig ist. Also wie sozusagen die Zuhörer, also die Leser seiner Texte und die Zuhörer seiner Texte genau an diesem Punkt einfach ungläubig nachfragen und sagen, ja, und wie sollen wir uns das jetzt bitte genau vorstellen mit dieser Auferstehung der Körper? Und insofern, also man spürt den hohen Argumentationsdruck, unter dem er steht. Und auf der anderen Seite natürlich malt er damit eine ganz naturalistische Vision von dieser Auferstehung des Fleisches aus, die man sich fast also wie so eine Märchenlandschaft dann vorstellen kann. Also wir sind alle 30 Jahre alt. Und auch dieser Gottesstaat wird, übrigens die Geschlechterfrage wird auch diskutiert, kommen wir alle mit dem Geschlecht wieder, mit dem wir gestorben sind? Ja, das ist der Fall. Und auch den Gottesstaat selbst schildert er recht detailliert. Im Gottesstaat herrscht unter anderem zum Beispiel ewiger Sabbat. Das heißt, eine arbeitsfreie, ganz dem geistigen Sein gewidmete Ruhe. Nein, das steht in De Civitate Dei. Das sind also ausführliche. Das sind Johannes-Kommentare. Also Augustin sagt, das und das steht da im Text. Jetzt fragen wir uns natürlich, jetzt wird der Gläubige wird natürlich fragen, wie hat man sich das denn vorzustellen? Und dann erläutert er das. Das ist also eine Art Kommentierung, in der er dann so die Details ausmalt. Genau. Und das war, ich komme da gleich noch drauf, das wirkmächtige Hauptmodell durch das Mittelalter hindurch. Wurde nachher dann modifiziert, aber die Auferstehung des Fleisches tatsächlich in dieser, also sagen wir mal, jedenfalls vom Kerngedanken her, in dieser Wucht, dass es tatsächlich ein Körper ist, nicht irgendwie so eine Vorstellung von, ich sag mal, Ganzheit der Person oder sowas, sondern ein stofflicher, physischer Körper. Und zwar unser Körper. Mit diesen Zusatzattributen, dass alles schön und gut und richtig und im gleichen Alter und gerecht verteilt ist und so weiter. Das ist der Punkt, mit dem er sich ganz intensiv auseinandersetzt. Also noch vielleicht ein Detail, um zu sehen, wie alltagsnah die Fragen offenbar auch waren, die sich darum rankten, aber auch die Antworten sein mussten. Er legt sich auch die Frage vor, was ist denn mit denen, die verhungert sind? Die sind ja dann ganz dürr, wenn sie sterben. Da ist ja sozusagen ganz wenig Substanz nur noch dran. Wenn die jetzt wieder ihren Leib wiederbekommen, ist das dann auch so wenig Masse, die nur da ist? Weil die Überlegung eigentlich ist, es ist dieselbe Körpermasse, sozusagen nur schöner verteilt, mit der wir wiederkehren. Und das löst Augustin so, dass er sagt, nein, bei den Verhungerten ist es so, also die haben dann mehr Körpermasse. Die kommen nicht so dürr dann wieder, sondern das ist dann quasi Teil dieser Vervollkommnung des Körpers. Denn die Idee ist auch klar, in diesem letztlichen, ewigen Leben, Leben von Seele und Körper gemeinsam, ewig, da ist eben alles vollkommen. Das heißt, der Körper muss als vollkommener Körper wiedergegeben werden. Also interessant ist eben, wir haben nicht einfach so eine vage Wiederauferstehungsvorstellung, sondern die spezifische Klärung des Problems, wie die andere Hälfte des platonischen Bildes, also nicht die Seelenseite, sondern wie die Körperseite wieder aufsteht. Das ist für Augustin ein ganz zentraler Punkt. Die zwingende Notwendigkeit, das Heil zu suchen, die Logik eines prinzipiellen Rettungserfordernisses der Seele, resultiert nach Augustin aus der Erbsünde. Die Erbsünde ist eine augustinische Erfindung und zählt, wie viele andere Dinge, die Augustin ins Christentum eingeführt hat, sicherlich zu den überhaupt wichtigsten kulturellen Erfindungen, die jemals getätigt wurden. Es ist eine radikale gedankliche Neuerungenschaft, die Augustin zu verantworten hat. Die Vorstellung, dass wir sündig bereits geboren werden, dass das unschuldige, neugeborene Kind bereits sündig geboren wird, sofern Adam gesündigt hat und wir als Menschen dem Geschlecht Adams angehören. Das christliche Universum löst sich aus verschiedenen Gründen, aber unter anderem natürlich auch unter dem Druck dieses Erbsündemotivs und des Rettungserfordernisses, des radikalen und dramatischen Rettungserfordernisses der Seele, relativ rasch endgültig von der Welt der antiken Ethik ab. Von vornherein in einer Schuld zu stehen, die durch Tugend und Glaubensanstrengung wettgemacht werden muss und die womöglich niemals wettgemacht werden kann. Dieses Pflichtmotiv bringt sozusagen das Prinzipielle in die Ethik. Dieses Pflichtmotiv, also man kann gar nicht anders, als sich von vornherein mit der Aufgabe zu befassen, in der man steht, weil man von vornherein in einer Schuld steht. Dieses Pflichtmotiv ist den antiken Ethiken, wie ich ja schon gesagt habe, fremd gewesen. In den antiken Ethiken war es ja stets nur um die freiwillige Möglichkeit des Ergreifens von Schritten, die in ein besseres Leben führen, gegangen. Es war nie um den Zwang gegangen, gegen ein definitiv bereits vorhandenes Übel an zur Ethik zu greifen und moralisch zu sein, in sich selbst quasi um Rettung der eigenen Seele zu kämpfen. Der späte Augustin führt aber eben genau diese Notwendigkeit ein. Und damit steht die Seelenführung von vornherein, kann man sagen, unter dem Vorzeichen einer Verzweiflung und eines Schicksals, in das wir geworfen sind und das uns zum Handeln zwingt. Der späte Augustin postuliert zudem die sogenannte Prädestination. Das ist der Gedanke, dass wir nicht nur alle an der Erbsünde teilhaben, sondern dass konkret ein Teil aller Menschen von Gott verworfen ist, für die Verdammnis bestimmt wurde, keine Gnade finden wird, sich auch nicht retten kann, dass wir aber selbst nicht wissen können, wer das ist und dass wir auch selbst keinen Einfluss darauf haben. Dieser Prädestinationsgedanke ist tatsächlich dramatisch. Der bedeutet, ich kann mich unter Umständen mein Leben lang so sehr anstrengen, wie ich will, tugendhaft zu leben. Wenn ich zu denen gehöre, die Gott für die Verdammnis ausersehen hat, dann werde ich verdammt werden. Und diese Wahl, diese Gnadenwahl hat Gott getroffen. Manche begnadigt er, manche nicht. Ohne dass das irgendwie etwas mit Kriterien zu tun hat, die wir erstens verstehen könnten oder auf die wir zweitens irgendwie Einfluss nehmen könnten, indem wir uns an diese Kriterien halten oder dergleichen. Also ein jenseits des Erbsündemotivs dramatischer Gedanke der individuellen Verwerfung, in der wir möglicherweise uns befinden, mit der wir rechnen müssen, was heißt rechnen in so einer Situation, ja, also die möglicherweise uns als Verhängnis schon ereilt hat, ohne dass wir es sicher wissen können und die auch sozusagen den dunklen Horizont für alle Fragen von Ethik und Moral bildet. Im Ganzen, so beschreibt Michel Foucault, den Bruch zwischen antiker Ethik und christlicher Moral, kehrt sich das Verhältnis von Subjekt und ethischer Anstrengung, auch der todesbezogenen Anstrengung, des Subjekts, des Individuums, mit dieser Wendung ins Christentum hinein geradezu um. Während in der antiken Ethik sich die Herstellung eines sich in seinem Leben erfüllenden Subjekts verwirklicht oder verwirklichen kann, also ein Subjekt entstehen kann, das dank eines erfüllten Lebens gut und gerne sterben kann und es sozusagen Techniken gibt, die man dafür einsetzen kann, die sind auch verlässlich und auf die kann man vertrauen. Und wenn man es unterlässt, passiert nichts Schlimmes. Man hat das eben nur nicht ergriffen. Aber im Prinzip besteht diese Möglichkeit, ich kann sie ergreifen und ich kann auf diese Weise mein Leben gestalten. Während das also die antike Perspektive ist, zielt die christliche Lehre in der Ethik von vornherein auf eine radikale Entäußerung. Wir sind von vornherein maximal ausgeliefert. Und in dieser Auslieferung ist das, was sozusagen an ethischer Aufgabe für das Individuum im Raum steht, eine Arbeit, die hinauslaufen muss auf Selbstverzicht, auf Ablösung von all dem menschlichen, sterblichen, schlechten, von der Belastung, mit der wir schon geboren sind. Aus christlicher Perspektive stirbt man dann gut, wenn ein Reinigungsprozess von allem Irdischen so weit gelungen ist, dass die Seele als bloßes Gefäß des Glaubens bereit ist, eine Fülle, die erst im Jenseits zu erwarten ist, in sich aufzunehmen. Also Auch dieses Reinigungsmotiv ist natürlich ein antikes Motiv. Wir kennen das auch als antikes Motiv. Aber in der antiken Ethik ist sozusagen der Gedanke der Reinigung der eigenen Haltung, der eigenen Person einer, der sozusagen zu Aktivitäten Anlass gibt, die mich stärken, die sozusagen mehr aus mir machen. In der christlichen Perspektive ist der Gedanke der Reinigung unmittelbar verknüpft mit der Minimierung der eigenen Person und mit der Entindividualisierung des Gläubigen im Hinblick auf, ja, also dieses Motiv des Gefäßes habe ich jetzt mal so gewählt, also im Hinblick auf das Ideal eines Gefäßes, das sich ganz auf das, was im Jenseits dann kommen soll, zu richten vermag. Ist in der Antike der Tod ein Endpunkt und vielleicht ein Moment der Gelassenheit, rückblickend und womöglich vorausblickend Freude und Erfüllung verspricht, so ist der Tod im Christentum ein Übergang, ein Tor, ein Übertritt, nachdem erst Seligkeit, Wahrheit, Ewigkeit und Freude an sich selbst verheißen sind. Also nachdem eigentlich erst das Gute kommt. In der antiken Ethik ist der Punkt des Guten mit dem Tod als Gipfelpunkt sozusagen erreicht. Man blickt zurück auf das gute Leben, auf das erfüllte, gelungene Leben. Aus der christlichen Perspektive beginnt das Gute jenseits des Todes und der Tod ist so etwas wie die Passage, die Durchgangspassage. Im Christentum ist das Gute, das nach dem Tod zu erwarten ist, etwas, das als Geschenk stilisiert ist und das in keiner Weise als Folge aus den im irdischen Leben durchlittenen Anstrengungen oder dem irdischen Verhältnis zu sich selbst abzuleiten ist. Also jedenfalls, wenn wir die streng augustinische Perspektive wählen. Das Heil, das christliche Heil ist insofern das genaue Gegenteil einer im antiken Sinne philosophischen Befriedigung im Leben und durch Leben. Eigentlich kann alles, was im heidnischen Rahmen Ethik hieß und auf aktiver Anstrengung beruhte und auch im Leben selbst an der Schwelle zum Tod eigentlich seine Erfüllung fand, im christlichen Gnadenuniversum nur noch als etwas betrachtet werden, was ich quasi passiv hinnehme, was also auf eine Geste des In-Empfang-Nehmens hinausläuft. Bewirken lässt sich das gute Leben nicht mehr. Und eine Frage der Autonomie und dergleichen ist es auch nicht mehr, sondern es ist eine Frage der Demut. Soll man sich dann überhaupt noch anstrengen, wenn Gott einen unter Umständen sowieso schon verworfen hat, ganz von Anfang an? Die Frage stellt sich natürlich. Inwiefern ist das Bemühen des Einzelnen um ein gutes Leben vor dem Tode, im Tod überhaupt noch relevant? Das ist in der Tat ein ganz schwieriger Punkt und die Dogmatik des Mittelalters wird sehr vorsichtig umgehen mit diesem Problem, in dem natürlich die ethische Motivation des Gläubigen irgendwie, mit dem die ethische Motivation des Gläubigen steht und fällt. In dieser radikalen Logik des Heilsglaubens verbunden mit Gnadenwahl, mit diesem Gnadenwahlmotiv, mit dieser Prädestinationslehre des Augustin, steckt ja ein gewisses Paradox. Zwischen der Rettung, die man selbst herbeiführt, und einer Rettung, die einem lediglich widerfahren kann, können wir gar keine Unterscheidung treffen. Eigentlich müssen wir uns für das Widerfahren entscheiden. Andererseits sind wir aber angehalten, uns sozusagen als christlicher, guter Gläubiger zu verhalten. Also zwischen in diesem Paradox verschwindet eigentlich so etwas wie die Grundlage von Ethik. Es ist eine etwas changierende Aufgabe, in die der Gläubige da gestellt ist. Die Grundlage von Ethik, könnte man vielleicht überspitzt sagen, wird ersetzt durch Zwang und Drohung, durch das Faktum der Erbsünde und durch die unbedingte Verpflichtung, die daraus folgt. Von Geburt an herrscht eine Art Notwehrlage der Seele. Dazu kommt dann als direktes Gegenstück des Heilsversprechens ein Bild vom Tod, das die schon angedeuteten, konkret ausgemalten Szenarien des Grauens erhält. Ich habe jetzt über die Wiederbefleischlichung einiges gesagt. Wenn Sie sich die Passagen zur Hölle angucken, ist das noch detaillierter und ganz fürchterlich. Die augustinische Prädestinationslehre stellt zweifellos eine besonders strenge, aber eben auch eine frühe und besonders prägende, die Folgezeit besonders prägende Auskunft in Sachen Lebenshoffnung, in Sachen Todesverhältnis da. In den späteren Jahrhunderten wird die Kirche ihre Dogmatik Schritt für Schritt ein wenig lockern. Sie wird vor allem mit dieser Prädestinationsfrage vorsichtiger umgehen. Sie wird dann nicht mehr später postulieren, dass nichts als die Gnade zählt. Und von daher wird sie die Arbeit des Individuums an sich selbst ein Stück wieder mehr mit Sinn füllen. Also, dass es sich auch lohnt, sich Mühe zu geben, das wird in den späteren mittelalterlichen Dogmatiken wieder eingeführt, dieses Motiv. Aber eben vor dem Hintergrund der radikalen augustinischen Variante. Was am Ende bleibt in todestheoretischer Hinsicht, ich hatte das in der ersten Vorlesung angedeutet, ist eine mit dem Christentum einhergehende, ungeheure Aufwertung, Ausmalung und Ausstaffierung des Todes. Unser Blick vom Leben her auf ihn ist ein nun angstvoller Blick, ein Blick der Ohnmacht. Und vom Tode her betrachtet und von dem, was nach ihm kommt, was ja das Eigentliche ist, erscheint das Erdenleben als so gut wie nichts. Am Ende freilich, auch das ist bemerkenswert, wird bei Augustin und in der christlichen Heilslehre insgesamt noch der Tod, dann ja durch die Ewigkeit Gottes besiegt. In dieser zweiten Auferstehung, wo mit der Zeit gemeinsam die Endlichkeit insgesamt aufgehoben wird, also keinerlei Endlichkeit mehr existiert. Man könnte also sagen, das Christentum wertet den Tod zugleich ungeheuer auf, einschließlich dieser Drohbebilderung, die damit verbunden sind, und es wertet ihn ab. War der Tod das vielleicht größte Instrument Gottes Übergang und Krise für den Gläubigen, so verschwindet er ganz am Ende, allerdings nur für die Seligen, dann ganz. Die bösen Seelen, also die Verdammten, die werden ja in den endgültigen Tod geschickt, den der Teufel exekutiert. Damit zur Zusammenfassung. Die griechische und dann auch die römische Antike, erstens, die griechische und dann auch die römische Antike nehmen das Motiv eines philosophischen Lebens als Vorbereitung auf einen guten Tod in vielfältiger Form auf. Dabei rückt das politische Motiv, die Bindung der philosophischen Existenz an die Kommunikation im öffentlichen Leben der Stadt, in den Hintergrund. Wichtiger wird die subjektive Seite, die individuelle Kultur einer existenziellen Stärkung und Formung von sich selber. Im Erkennen, im philosophischen Erkennen, sorgt und kümmert man sich um das Gute in sich selbst. Zweitens, auch der Tod, nicht er allein, aber er durchaus maßgeblich, ist Bezugspunkt und Gegenstand dieser ethischen Sorge. Philosophieren lernen heißt sterben lernen. Dieser sokratische Satz bleibt bis in die ersten Jahrhunderte nach Christus wahr. Drittens, der Tod steht in der spätantiken Ethik dem guten Leben nicht entgegen. Er ist nicht per se ein dramatisches Übel, aber er fordert es heraus. Wie man ihn, den Tod, in seine Lebenshaltung einbezieht, dazu entwerfen die philosophischen Schulen durchaus unterschiedliche Konzepte. Wir hatten uns zwei Beispiele angesehen. Die Epikureer entlarven den Tod als eine Scheinbedrohung. Sie empfehlen ein gegenwartsbezogenes Leben, das sich in jedem Moment erfüllt. Stoiker halten die Angst vor dem Tod ebenfalls für beherrschbar, allerdings für unvermeidlich und für in gewisser Weise tiefer liegend, als dass sie sich durch einfache Gedanken so wegdenken lässt. Weswegen die praktische Konfrontation mit dem eigenen Tod eine wichtige Übung darstellt. Eine Übung, die es auch erlaubt, die es nicht nur erlaubt, der Todesangst Herr zu werden, sondern die es auch erlaubt, auf das Problem der Endlichkeit und der Kürze des eigenen Lebens eine gelassene, erfüllungsverheißende Sicht zu gewinnen. Viertens, die antike Ethik war nicht abstrakt. Sie war auch keine allgemeine Pflichtmoral für alle, sondern sie war ein konkretes Projekt, freiwillig in Angriff zu nehmen, der Formung und Verfertigung seiner selbst. Das Stichwort Übung ist hier zentral. Sich philosophisch um sich selbst zu kümmern, hieß, sein ganzes Leben hindurch, idealerweise jeden Tag, sich praktisch in Verzicht, in Verhaltensstrenge, in Selbstrechenschaftslegung, in Meditationstechniken zu üben. Eine besonders hervorgehobene solche Technik war die Meditatio Mortis, als eine Probe und eine Schule für sich selbst. Und wie gesagt, nicht als Schule, um sich taub zu machen gegen den Tod, sondern um den Tod als Mittel zu verwenden, die eigene Lebenshaltung besser einzurichten. Fünftens. Nicht wenige der spätantiken Ethiker vermuteten nach platonischem Muster ein Weiterleben der Seele nach dem Tod. Die christliche Lehre nimmt dies als ein neuplatonisches Motiv in sich auf, bricht aber spätestens mit Augustinus, dem Erbsünde-Postulat und dem harten Entweder-Oder von Verdammnis und Heil, dazu dann noch Prädestination am Ende. Diese christliche Lehre bricht durch einen grundsätzlich anderen Ansatz die Tradition des antiken Todesdenkens ab. Im Christentum geht es nicht mehr um eine Ethik der Sorge um das gute Leben, sondern um eine Art Notwehrlage der Seele. Die Seele muss gerettet werden, und da dies nicht wirklich in der Macht des Menschen liegt, lebt auch der Gläubige in Furcht. Das dazugehörige Szenario des Todes, Gericht, Hölle, Himmel, schließlich Auferstehung sogar des Fleisches, gibt einerseits Hoffnung. Vor allem aber unterstreicht es die Notwendigkeit der Furcht. Dieses Moment eines durch radikale Unsicherheit gegenüber dem, was kommen wird, nicht nur begründeten, sondern geradezu notwendigen, blanken Schreckens, den man haben muss vor dem Sterben, ist tatsächlich eine epochemachende Errungenschaft, könnte man mit etwas zynischem Unterton sagen. Also diese massive Angstbesetzung des Todes. Der christliche Tod ist etwas Düsteres in dieser augustinischen Prägung. Er ist etwas, auf das sich die ganze Existenzangst des Individuums nicht nur richten kann, sondern soll und muss. Soweit für heute. Jetzt haben wir doch nicht mehr viel Zeit zum Diskutieren. Also vielleicht ein oder zwei Fragen, so bis 5:30 oder so. Gibt es noch welche? Naja, aus augustinischer Sicht macht das die Sache natürlich noch schlimmer. Die Heiden sind sowieso verworfen. Ne? Also aus der christlichen Sicht ist das natürlich keine Möglichkeit, seinem Schicksal zu entgehen. Existenziell gesehen, wenn man dann irgendwie sagt, das glauben halt die Christen, ich lebe in einem anderen Leben, kann man sich natürlich dieser Probleme auf die Weise entledigen. Also wenn man da aussteigt. Das Problem ist aber, ich meine, der Punkt ist nicht trivial. Man muss sagen, dieses 4., 5. Jahrhundert nach Christus, es war eine wilde Zeit. Ja? Also gerade was Sekten angeht. Das Christentum war eine Sekte unter 1000 Sekten. Wie hat man in dieser Zeit die Leute dazu gebracht, sowas zu glauben? Vor allem, wenn es doch auch eigentlich so unerfreulich sein kann. Also ich würde mal auf den Punkt bringen, durch eine Logik der Versäumnisdrohung. Wenn es vielleicht doch stimmt, ja, stelle ich mir vor, dass es vielleicht doch stimmt. Oh Gott, was, Was handle ich mir dann ein, wenn ich das jetzt in Wind schlage und sage, das glaube ich einfach nicht. Ja?
Pascalsche Wette ist ja auch so etwas.
Ja. Und, diese wirklich dramatische Politik der Angst, die mit diesem ganzen Höllenmotiv verbunden ist, das ist natürlich, das ist ja kein Versuch abzuschrecken von diesem Glauben, sondern es ist ein Versuch, diesen Punkt stark zu machen, überleg dir, was du tust, es könnte ja so sein und dann schmorst du nachher in der Hölle und ich kann dir genau erzählen, wie die aussieht. Er schlägt diese Theorie vor zu einer relativ späten Zeit. Also da ist er schon wichtiger Kirchenmann, Manager, auch Stratege. Er führt das zu einem relativ späten Zeitpunkt in sein Dogma ein. Ich empfehle Ihnen dazu ein Buch. Es gibt ein wunderbares Buch von Kurt Flasch. Das heißt Logik des Schreckens. Da druckt er ab in einer neuen Übersetzung einen Brief, den Augustin an einen Bruder im Geiste geschrieben hat, indem er die Überlegungen, also für und wider Gnaden, Wahllehre und Prädestination, quasi brieflich diskutiert. Das ist also kein öffentlicher Text, sondern es ist ein Text, in dem man sehr stark sehen kann, was bewegt den Kirchenvater, also diesen ein Stück weit auch strategischen Schritt zu tun. Also den Druck so zu erhöhen, ja, sich für diese Theorie der Verwerfung, Gott als einen verwerfenden Gott zu postulieren, sich dafür zu entscheiden. Das ist von Kurt Flasch gleichzeitig kommentiert, kann man sehr schön lesen, sehr temperamentvoller Kommentar von Kurt Flasch, aber er hat eben auch eine wunderbare neue Übersetzung dieses Briefes an, wie heißt jetzt der Briefpartner? Simplicius? Also jedenfalls an jemanden, vorgelegt in diesem Büchlein, Logik des Schreckens. Also da kann man genau diesen Umbruchpunkt in der augustinischen Philosophie sehen. Augustin hat früher über lange Zeit, er war erstmal ja gar kein Christ, er war erst neuplatonischer Ethiker und hat sich dann ins Christentum hinein bekehrt. Er schildert dann auch selbst, wie er das gemacht hat und so weiter und er hat seine Lehre dann weiterentwickelt. Insofern ist ihm klar gewesen, was er tut und es finden sich auch Spuren solcher Überlegungen in bestimmten Texten. In dem Moment, wo es dann natürlich Dogma war, war da dran nicht mehr zu rütteln und da hat Augustin jetzt auch nicht so für und wider argumentiert, sondern da hat er das programmatisch postuliert.
Aber er ist nicht auf das Paradoxon angewendet. Das heißt, da er ja zuerst hatten wir noch die Erbsünde da und dieses Prädestination hat er erst sehr spät eingeführt.
Ja. Ja, also jedenfalls in den öffentlichen Texten geht er dafür. Diese kirchenpolitischen Überlegungen, was er macht, seelenführungsstrategischen Überlegungen, was das bedeutet für den Gläubigen, ihn in so eine Zwickmühle zu stecken, das finden Sie am ehesten in diesem kleinen Text. Er münzt das natürlich aus in der ähnlichen Weise, wie er dieses Problem mit dem Nichtwissen um die Wiederauferstehung nutzt. Ja? Das ist der besondere Heroismus. Das müssen wir eben schaffen als Gläubige, diesem ins Auge zu blicken, trotzdem uns unserem Gott anzuvertrauen, ihn zu lieben, obwohl er so ist. Ja? Also das ist die Art, wie er das dann wendet. Also je schlimmer, desto toller die Herausforderung für den Christen. Okay, bis zum nächsten Mal.